Ja, vielen Dank, Sabine. Ja, und dann möchte ich heute tatsächlich mal in die eigentliche Predigt einsteigen, ohne eine Frage zu stellen oder eine große Vorrede zu machen, sondern ich möchte mal direkt eine Bibelstelle vorlesen, eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Dankeschön. Es ist eine ziemlich bekannte Geschichte. Ich denke, die meisten von euch haben sie auch schon gehört. Und ich will euch einfach mal einladen, diese Geschichte auf euch wirken zu lassen, auch wenn ihr sie möglicherweise schon kennt. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen und mitlesen. Markus Evangelium, Kapitel 10. Markus Evangelium, Kapitel 10. Die Verse 17 bis 23. Markus 10, 17 bis 23. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Und du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Ja, was löst diese Geschichte in uns aus an Empfindungen, an Gedanken? Jesus sagt hier zu einem reichen Mann: Spende deinen gesamten Besitz, so als ersten Schritt in der Nachfolge und eben letztlich auch mit dem Ziel, das ewige Leben zu haben. Und als der Reiche nicht dazu in der Lage ist, es nicht über sich bringt, das wirklich zu tun, sagt Jesus: Wie schwer ist es doch für Leute, die viel besitzen, Anteil am Reich Gottes zu haben. Und ich denke, wenn ich so in unsere Runde reingucke, viele von uns führen finanziell eigentlich ein ganz komfortables Leben. Es ist so, irgendwie meines Wissens keiner stinkend reich von uns, aber ich denke, auch viele von uns müssen sich jetzt nicht unmittelbar Sorgen machen oder mal irgendwie könnten sie es nicht leisten, auch mal einen schicken Urlaub zu machen oder so. Und wenn man das Ganze vom globalen Maßstab her sieht, dann sind wir alle reich, wie wir hier sitzen. Ist keiner unter uns, der wirklich arm wäre im Vergleich zu Leuten, die auf irgendwelchen Müllkippen in Bangladesch Kupferdrähte sammeln, um dann irgendwie von diesem Dollar am Tag, den sie damit verdienen, leben zu müssen. Global gesehen ist jeder Einzelne von uns reich. Und da kann einem diese Geschichte schon mal Anlass geben, nachzudenken. Und das will ich auch mit euch gemeinsam tun, und zwar gleich im Rahmen einer ganzen Predigtreihe, wo wir uns einfach damit beschäftigen wollen, wie gehen wir eigentlich mit Geld um, warum tun wir das, wie wir das tun, was erwartet Gott von uns und wie können wir das auch irgendwie in unserem Alltag sinnvoll umsetzen und sozusagen erfolgreich umsetzen, was Gott sich von uns wünscht. Und heute soll es einfach mal darum gehen, warum es eigentlich so wichtig ist, sich eigentlich näher mit diesem Thema Geld zu beschäftigen. Ich meine, ist ja nicht so, dass es nicht genug Herausforderungen gäbe in der Nachfolge mit Jesus, aber Jesus selber spricht total oft über dieses Thema. Also da scheint was Tieferes dran zu sein. Ja, lasst uns da nochmal zurückgehen zu dieser Geschichte, die wir gemeinsam in Markus 10 durchgelesen haben. Dieser reiche Mann, von dem Markus erzählt, war offensichtlich sehr fromm. Er sagt: Ich habe mich ein Leben lang bemüht, diese Gebote Gottes einzuhalten. Und gleichzeitig hat er sich aber offensichtlich Sorgen darüber gemacht, ob er am Ende in den Himmel kommen wird, ob es sozusagen wirklich reicht. Das ist ja diese Frage, die dahinter steht, zwischen dem, wie kann ich das ewige Leben bekommen. Und Jesus sagt, warum bist du so unsicher? Du kennst doch die Gebote, du weißt doch, was Gott von dir will. Und er fängt an, aufzuzählen. Der Mann sagt, ja, habe ich alles immer eingehalten, also eigentlich vorbildlich. Also wer kann schon von sich wirklich sagen, dass er alle diese Dinge immer eingehalten hat? Scheinbar ist der Reichtum des Mannes wirklich das einzige Problem, das so zwischen ihm und der Eintrittskarte in den Himmel steht. Aber wenn man sich diese Geschichte mal genauer anguckt, dann ist es sehr interessant, welche Gebote Jesus hier aufzählt. Das ist ja ein Auszug aus den 10 Geboten, was er hier bringt. Und wenn man das mal vergleicht, zählt Jesus eigentlich nur die Hälfte der 10 Gebote auf. Es gibt eine Reihe von Geboten, die er hier an der Stelle erstmal gar nicht erwähnt. Zum einen erwähnt er das 9. und das 10. Gebot nicht, wo es darum geht, du sollst nicht begehren, was jemand anders hat. Also ob das jetzt Besitz ist, wie irgendwie sein Haus, seine Viehherden, also was ja zur damaligen Zeit einfach quasi das Konto war, deine Viehherde, oder auch einfach seine Frau, seine Knechte, seine Mägde, seine Kinder. Also will ich jetzt nicht Besitz nennen, aber es sind auch einfach Dinge, die jemand in seinem Leben sozusagen hat. Oder es kann ja auch der Ehemann sein, muss ja nicht die Frau sein. Also das Thema, um das es in diesem 9. und 10. Gebot geht, ist eigentlich Neid. Warum hat der das und ich habe das nicht? Das ist so die Quelle des Begehrens. Ich hätte das auch gern, was der hat und was ich nicht habe. Das sind die einen, das ist sozusagen das eine, was Jesus erstmal gar nicht aufzählt. Das andere, was er nicht aufzählt, sind die ersten 3 Gebote, in denen es darum geht, welchen Stellenwert eigentlich Gott in unserem Leben haben sollte. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das erste Gebot. Und als der reiche Mann sagt, ich habe all das mein Leben lang befolgt, da macht er erstmal noch gar keine Aussage drüber, wie es ihm damit geht, dass er vielleicht andere darum beneidet, was sie haben und was er nicht hat. Und in seinem Fall würde das ja wirklich bedeuten, dass er jemand ist, der boshaft gesagt den Hals nicht vollkriegt, weil reich ist er ja schon. Es ist ja kein armer Schlucker, der sagt, warum können andere komfortabel leben und ich muss betteln gehen. Er ist ja schon reich. Und er sagt uns auch nichts drüber, ob es in seinem Leben Dinge gibt, die ihm einfach wichtiger sind als Gott. Die Bibel nennt es Götzen, also einfach Dinge, die einen höheren Stellenwert haben als Gott. Geld zum Beispiel. Und dann schaue ich mir so die Bibel insgesamt an und stelle einfach fest, nirgendwo in der Bibel ist es ja grundsätzlich verboten oder als Sünde bezeichnet, reich und wohlhabend zu sein. Aber immer wieder gibt es in der Bibel ganz klare Warnungen für Menschen, die reich und wohlhabend sind, wie sie damit umgehen sollen, wie sozusagen auf welche Art man auch zu Geld und Wohlstand kommen kann als Nachfolger Gottes, als jemand, der die Gebote hält und welche Wege man da vielleicht lieber nicht beschreiten sollte. Bestreiten darf man sie gut, aber beschreiten sollte man sie nicht. Und ich denke, Jesus spricht hier zwar von reichen Leuten, aber eigentlich geht es hier in dem Sinne gar nicht um Reichtum. Es geht nicht darum, dass reiche Leute arm werden müssen, um es richtig gemacht zu haben. In der Geschichte aus Markus 10 ist Reichtum gar nicht das eigentliche Problem, sondern es geht um eine Herzenshaltung, die an diesem reichen Mann deutlich wird. Und deshalb geht es in dieser Predigtreihe eigentlich auch gar nicht so sehr um die Frage, irgendwie, wie sieht es denn mit deiner Spendenbereitschaft aus, zahlst du auch immer brav deinen Zehnten und Sachen in der Art. Eigentlich geht es um viel grundsätzlichere Sachen. Wenn wir in die Evangelien reingucken, dann ist so eine Grundaussage, die Jesus wieder und wieder macht in verschiedenen Formen, aber das zieht sich so durch. Also eine Grundaussage, die Jesus immer wieder macht, ist, dass mit ihm wirklich eine neue Zeit anbricht. Und diese neue Zeit ist auch dadurch gekennzeichnet, dass es für die Nachfolger von Jesus wirklich neue Maßstäbe gibt. Neue Maßstäbe in der Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen leben sollen. Neue Maßstäbe, wie wir mit den Geboten umgehen sollen, die Gott uns gegeben hat. Und eben auch ganz neue Maßstäbe, wie wir mit Geld und Besitz umgehen sollen, die wir haben, die wir letzten Endes ja auch von Gott bekommen haben. Aber einfach neue Maßstäbe. Wie sollen wir mit dem umgehen, was wir von Gott an Geld und Besitz bekommen haben? Also letztlich umfassen diese neuen Maßstäbe, die Jesus uns gibt, unser gesamtes Leben. Und Jesus fordert uns wirklich auf, diese neuen Maßstäbe radikal zu leben. Nicht radikal im Sinn, dass wir unbarmherzig sind gegenüber Menschen, die es irgendwie anders machen. Nicht radikal im Sinne von, dass wir irgendwie aggressiv werden oder aggressiv das Ganze vertreten und Menschen was überstülpen, die Jesus noch nicht kennen. Aber wirklich radikal in unserer Bereitschaft, unser eigenes Leben auf den Prüfstand zu stellen und auch unseren Lebensstil zu verändern, wo wir einfach merken, hier passt es eigentlich nicht zu diesen Maßstäben, die Jesus uns für unser Leben gegeben hat. Es gab mal einen Pharisäer, der Jesus gefragt hat, was ist das wichtigste Gebot? Was ist das, was wir auf gar keinen Fall vernachlässigen sollten? Und Jesus antwortet ihm, Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und Jesus ergänzt, mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Es ist übrigens am Rande bemerkt interessant, als Jesus diesem reichen Mann begegnet und die Gebote aufzählt, die man ja im Leben halten soll, um Anteil am ewigen Leben zu haben, sind es genau diese beiden Gebote, die er in der Aufzählung auslässt, wo er hier sagt, das sind eigentlich die wichtigen. Er lässt aus, dass du Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand dienen sollst, der Stellenwert, den Gott in deinem Leben hat. Und er lässt dieses Thema aus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Neid, dieses eigentlich gönne ich dem anderen nicht, was ich selber nicht habe, ist ja das genaue Gegenteil von Nächstenliebe. Von vielleicht habe ich das selber nicht, aber ich kann es doch zumindest dem anderen gönnen, dass er es hat. Oder? Ist doch interessant. Jesus lässt die beiden Gebote aus in der Aufzählung, von denen er selber sagt, das sind eigentlich die wichtigsten. Jedenfalls, wenn es uns ernst damit ist, dass wir Jesus nachfolgen wollen, dann kommen wir an diesen beiden Geboten nicht vorbei. Und dann ist es eigentlich auch nicht möglich, dass wir einen Alltag führen wie Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Und da packen wir dann halt irgendwie noch so ein bisschen Tischgebet und Hauskreisabend obendrauf. Aber ansonsten leben wir halt so wie alle anderen. Dann müssen wir eigentlich ein anderes Leben führen, wenn wir zum Beispiel Streit haben mit Menschen als Leute, die Jesus gar nicht kennen. Wir müssten eigentlich anders umgehen mit Menschen, die uns einfach persönlich herausfordern, weil wir mit ihnen nicht klarkommen. Wir müssten anders umgehen, wenn wir einfach merken, es gibt in unserer Gesellschaft Ungerechtigkeit. Und wir müssten eigentlich auch ganz anders umgehen mit unserem Geld und unserem Besitz als Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Neue Maßstäbe. Und Jesus fordert uns auf, dieses Leben grundsätzlich und radikal anders zu führen. Und gelinde gesagt, ist das ganz schön schwer, oder? Nicht so ganz ohne. Aus eigener Kraft wirst du es nicht schaffen, so ein Leben zu führen. Es gab zur Zeit von Jesus so eine Richtung im Judentum, die davon überzeugt war, dass wenn es einem Menschen gelingen würde, sämtliche Gebote einen Tag lang vollständig einzuhalten, dann würde der Messias kommen. Dann wird alles gut, dann bricht das Zeitalter des Heils an. Und ich denke, wir können uns alle vorstellen, wenn das deine Überzeugung ist, da strengst du dich schon ganz schön an, um das irgendwie zu schaffen, der eine zu sein, der einen Tag lang alle Gebote einhält. Und wir lesen aber nicht ein einziges Mal, dass es mal jemand gegeben hätte, der gesagt hätte am Abend irgendwie, naja, nur, was ist jetzt? Hab doch alles eingehalten, wo bleibt der Messias? Also offensichtlich ist es keinem gelungen. Oder der, dem es gelungen ist, von dem haben wir zumindest nichts gelesen. Also der springende Punkt ist, du wirst es aus eigener Kraft nicht schaffen, dieses radikal andere Leben konsequent zu führen. Und die Pointe ist, Gott weiß ganz genau, dass du das nicht kannst. Da ist natürlich die Frage, wie gehen wir jetzt um mit einer Herausforderung, die Gott uns gibt, die wir aus eigener Kraft gar nicht schaffen können und von der Gott ganz genau weiß, dass wir sie aus eigener Kraft nicht schaffen können. Gott sagt zu seinem Volk in Hesekiel 36, ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Und ich denke, das ist der eigentliche, die eigentliche Art, wie Gott möchte, dass wir mit dieser Herausforderung umgehen. Diese Herausforderung zu bewältigen, die wir aus eigener Kraft gar nicht schaffen können. Uns wirklich auszustrecken nach diesem neuen Herz, nach diesem neuen Geist, den Gott uns schenken möchte. Und das ist ein Dreh- und Angelpunkt von Jüngerschaft, von Nachfolge von Jesus. Und ich denke, wir haben alle Bereiche in unserem Leben, da gelingt uns das vielleicht relativ gut, wirklich uns von Gott dieses neue Herz schenken zu lassen, diesen neuen Geist zu leben. Aber wir haben auch alle Bereiche in unserem Leben, wo wir einfach Baustellen haben, also wo wir besondere Herausforderungen haben und wo wir auch immer wieder mal in der Versuchung stehen, uns bewusst oder unbewusst halt so ein Stück weit zu arrangieren. Zu wissen, hey, das ist so ein Thema, da bin ich schon so oft auf die Schnauze gefallen, naja, das ist halt so. Da ist Gott dann halt auch gnädig und sehen wir halt mal drüber hinweg. Irgendwie arrangiere ich mich damit. Und ich denke, an Jesus dran zu bleiben, sich nach diesem neuen Herz auszustrecken, nach diesem neuen Geist auszustrecken, das ist genau diese Herausforderung. Nicht nie wieder zu stolpern, sondern einfach zu sagen, ich möchte mich trotzdem nicht damit arrangieren. Und wenn das winzige Schritte sind und wenn es mein Leben lang dauert, wenn ich das nie in den Griff kriege, aber Jesus, ich möchte einfach dranbleiben. Ich will es nicht akzeptieren, dass es einen Bereich in meinem Leben gibt, wo ich es nicht schaffe, nach deinen Maßstäben zu leben. Was hat das Ganze jetzt mit dem Thema Geld zu tun? Die Antwort ist eine ganze Menge. Ich bin überzeugt davon, dass die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, wie wir auch mit dem Wohlstand, mit dem Komfort umgehen, der Geld ermöglicht, eine der häufigsten Baustellen ist, mit der wir Christen in der westlichen Welt zu tun haben. Lass mich dir einfach die Frage stellen, wie geht es dir so mit dieser Vorstellung, Gott zu erlauben, völlig frei über alles zu verfügen, was du hast, über dein komplettes Geld, über deinen kompletten Besitz, zu Gott hinzugehen und zu sagen, Gott, was immer du tun möchtest, was immer du von mir willst, du darfst es sagen, ich werde das machen. Merkst du da, ich bin da eigentlich entspannt, ich bin voller Vertrauen, dass dieses Joch von Jesus sanft sein wird, dass es maßgeschneidert sein wird, um an die Predigt vom letzten Sonntag zu erinnern. Habe ich den festen Glauben, hey, Gott wird mich versorgen und wenn Gott mir tatsächlich sagt, verkauf dein Geld, gib's den Armen, dann wird Gott was anderes haben, wie ich einfach mein Leben gut leben kann. Oder merken wir, also eigentlich geht mir bei dem Gedanken schon so ein bisschen, wie sagt mein Freund Markus Hausner immer so schön, da geht mir schon so ein bisschen irgendwie ein Igel im Bauch auf. So richtig gut fühlt sich das nicht an, zu Gott hinzugehen und zu sagen, sag, was du willst mit meinem Geld, meinem Besitz und ich werde es dann einfach so tun. Vielleicht geht es uns so, dass wir sagen, naja, irgendwie, also 10% wegzugeben, das ist ja schon richtig viel, oder? Also wenn man dann so am Ende des Jahres mal zusammenrechnet oder am Anfang des Jahres auf seine Spendenquittung guckt, gibt es schon schöne Sachen, die man mit dem Geld auch machen könnte. Aber dann Gott irgendwie alles hinzulegen und wer weiß, vielleicht kommt er dann wirklich auf die Idee zu mir zu sagen, hey, verkauf's mal, gib's den Armen. Das ist irgendwie, das ist zu krass. Das ist zu radikal. Und wisst ihr, der springende Punkt ist, das ist eine Baustelle. Denn Gott will nicht 10% von unserem Herzen, er will nicht 10% unserer Kraft, er will nicht 10% unserer Hingabe. Gott sagt, hey, ich will, dass du mir mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Kraft dienst und mich liebst. Und Gott will auch nicht 10% von dem, was du hast. Gott wünscht sich dein ganzes Herz, alles, was du hast, alles, was du bist. Und wie können wir damit jetzt irgendwie gut umgehen? Was ist die Lösung? Müssen wir jetzt halt einfach gefälligst ein schlechtes Gewissen haben, uns mehr anstrengen, einfach mehr geben, versuchen irgendwie diese Angst wegzudrücken und sie zu ignorieren? Gott weiß ganz genau, dass du mit dieser Herausforderung aus eigener Kraft nicht fertig wirst. Du kannst diese Ängste, diese Sorgen nicht Kraft deiner Wassersuppe wegklicken. Aber was du tun kannst, ist, du kannst dich ausstrecken, von Gott ein neues Herz zu bekommen, dir von Gott einen neuen Geist schenken zu lassen. Und ich glaube, dass es dafür wichtig ist, dass wir mit so einer Baustelle nicht einfach nur oberflächlich umgehen. Also oberflächlich, das wäre eben gerade, ja, na Mensch, reiß dich zusammen, spende mal mehr, stell dich nicht so an, was sollen die Sorgen, Gott versorgt dich schon. Das wäre ein oberflächlicher Umgang mit dieser Baustelle und das würde keinem wirklich helfen. Sondern wir müssen, denke ich, unter die Oberfläche gucken. Und da sind für mich solche Baustellen oft, finde ich, so ein bisschen wie Eisberge. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Bild gesehen habt von einem Eisberg in vollständig sozusagen. Es ist ja so, dass ungefähr 10-20% des Eisbergs, die ragen so über die Wasseroberfläche raus. Und das ist das, was man sieht vom Schiff aus. Aber eigentlich der Großteil des Eisbergs ist ja unter Wasser. Habt ihr schon mal so ein Bild gesehen? Oben so eine Spitze und unten irgendwie so ein Klopper, der da noch dran hängt. Und ich denke, oft mit unseren Baustellen ist es ganz ähnlich. Wenn so ein Eisberg im Meer treibt, dann ist der Wind, dem der Eisberg ausgesetzt ist, eigentlich nur, spielt nur eine sehr untergeordnete Rolle, wo es diesen Eisberg irgendwie hinschiebt. Das eigentlich Entscheidende ist die Meeresströmung, weil das ja eben viel mehr Fläche ist. Und die Strömung ist ja letztlich auch nicht sichtbar, wenn du so auf dem Schiff bist. Also du kannst sie natürlich irgendwie messen und das kontrollieren und so. Aber erstmal, wenn du so auf dem Schiff bist, ist ja die Strömung nicht zu sehen. Und trotzdem ist die Strömung das, was diesen großen Eisberg irgendwie übers Meer schiebt und bewegt. Und wo liegt die Gemeinsamkeit mit unseren Baustellen? Ich glaube, klar, wo wir Baustellen haben, da wird es in der Regel auch in irgendeiner Form sichtbar. Also beispielsweise Neid oder Geiz können einfach sichtbare Zeichen dafür sein, dass wir vielleicht herausgefordert sind im Umgang mit Geld. Aber oft gibt es da nochmal einen ganz großen Teil, der da irgendwie noch dranhängt und der eben nicht sofort sichtbar ist. Das hat was zu tun mit unserer Biografie, mit Prägungen, die wir haben, mit guten oder schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und unter Umständen sind es vielleicht Dinge, derer wir uns selber gar nicht so sehr bewusst sind. Und trotzdem sind solche Dinge einfach Strömungen, die den Eisberg bewegen, die uns einfach antreiben in diesen Baustellen, die wir haben. So versteht ihr, wie ich das meine? Also lasst mich an einem konkreten Beispiel machen. Warum sind Menschen neidisch? Es gibt objektiv betrachtet nicht einen einzigen guten Grund, neidisch zu sein. Erstens ist es ein richtig blödes Gefühl, macht keinen Spaß, neidisch zu sein. Zweitens hast du davon nicht den geringsten Vorteil. Es nutzt dir überhaupt gar nichts, neidisch zu sein. Und trotzdem sind Menschen neidisch. Also offensichtlich gibt es da irgendwas unter der Oberfläche sozusagen, das eine treibende Kraft ist, das Menschen dahin bringt, neidisch zu werden. Genau das Gleiche kannst du durchspielen, wenn es darum geht, dass Menschen geizig sind. Das kannst du durchspielen, wenn Menschen sich Sorgen machen um Dinge, die sie gar nicht beeinflussen können. Das bringt nichts, das fühlt sich blöd an. Eigentlich wäre es objektiv betrachtet viel besser, sich einfach keine Sorgen zu machen über solche Sachen. Und trotzdem tun es Menschen und es prägt ihre Art und Weise, wie sie mit Geld und Besitz umgehen. Und ich denke einfach, Jesus wünscht sich, uns hier einen neuen Antrieb zu geben. Das, was uns einfach umtreibt in unseren Baustellen, was uns Sorgen macht, was uns dazu veranlasst, neidisch zu sein, was uns geizig macht, zu ersetzen durch einen neuen Geist und ein neues Herz. Und so gesehen will ich euch auch einfach einladen, diese ganze Predigtreihe nicht unter diesem Fokus zu sehen, dass Gott jetzt herkommt und sagt, naja, Mensch, du schlechter Mensch, was bist du denn neidisch, was tust du dich so schwer mit dem Geld, warum bist du nicht einfach gehorsam, sondern dass Gott dir wirklich ein Angebot macht, zu sagen, durch mein neues Herz, meinen neuen Geist kannst du dort wirklich eine Freiheit erleben von Dingen, die sich blöd anfühlen, die dir nichts bringen und die du trotzdem dort immer wieder erlebst. Ich glaube, das hat viel zu tun mit diesem Leben in Fülle und diesem lebendigen Wasser, durch das man nicht mehr durstig wird, von dem Jesus spricht. Und deshalb will ich mich gerne nächste Woche mit euch damit beschäftigen, was denn eigentlich jetzt genauer solche Dinge sind, die uns dort antreiben. Warum ist es denn eigentlich so, dass wir manchmal neidisch sind, dass wir uns manchmal Sorgen machen um Dinge, die wir, wie gesagt, gar nicht beeinflussen können, die vielleicht irgendwann mal eintreten oder vielleicht auch nicht. Dass wir manchmal geizig sind, das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Was ist das eigentlich in uns, das diesen Umgang mit Geld so herausfordernd macht, dass es so schwierig macht für uns, Gott wirklich diese Kontrolle einzuräumen über unseren Besitz, ohne sich dabei irgendwie blöd anzufühlen. Und im dritten Teil will ich einfach gern zusammen mit euch angucken, wie sieht es denn aus, das Leben, wenn Gott uns dieses neue Herz gegeben hat? Was wünscht sich Gott eigentlich für uns, von uns für einen Umgang mit Geld und Besitz, damit es wirklich so diesem Reich Gottes entspricht, das sich schon hier auf dieser Erde ausbreiten soll? Und wenn du jetzt merkst, eigentlich ist es für mich tatsächlich ein herausforderndes Thema, dann will ich dich einfach ermutigen. Ihr habt vielleicht noch oder hoffentlich noch im Kopf diese Geschichte, die wir vorher gelesen haben. Ich habe gesagt, lasst es einfach mal auf euch wirken. Und wenn du jetzt sagst, ja, eigentlich finde ich das schon eine Herausforderung, dann bist du in guter Gesellschaft. Den Jüngern ging es nämlich ganz genauso. Als die Jünger gesehen haben, wie Jesus argumentiert und wie er das sieht, waren sie schlechterdings entsetzt. Lesen wir einfach mal ein paar Stellen weiter, Markus, ein paar Verse weiter, Markus 10. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für einen Menschen, der viel besitzt, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Schlechte Karten für uns, wir sind reich im globalen Maßstab. Können wir überhaupt gerettet werden? Und Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich. Ihr könnt es nicht aus eigener Kraft. Aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Gott hat ein neues Herz für dich. Gott hat einen neuen Geist für dich, den er dir schenken möchte. Und der dich wirklich in die Freiheit führen wird, der dir Leben in Fülle geben wird. Und ich will euch einfach einladen, dass wir uns dort in den nächsten beiden Gottesdiensten, also zumindest in den nächsten beiden, an denen ich predigen werde, näher damit beschäftigen. Amen.